Deutschlandfunk Kultur heute.
Die EU hat den Green Deal verkündet und die Flugscham wird ins Wörterbuch aufgenommen. Sprache in der Klimakrise, das ist eins unserer Themen in den kommenden 30 Minuten. Kultur heute, das ist außerdem Boat Memory, ein Theaterabend in Mülheim an der Ruhr, die Oper Der goldene Drache von Peter Oetvers in Dresden und Eindrücke vom Filmfestival in Havanna. Ich bin Katrin Hondel, schön, dass Sie dabei sind. Vorher gratulieren bringt ja angeblich Unglück, aber das glauben ja nur abergläubische Menschen und dazu zählen offensichtlich nicht die zahlreichen, ach was, zahllosen Organisatoren von Beethoven-Veranstaltungen aller Art. Schon vor dem eigentlichen Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag ist Beethoven überall und es gibt ja auch so viel zu erzählen. Beethoven ist und war wie kaum ein anderer Komponist und Musiker gut für viele Mythen und Legenden. Denen will man in Bonn jetzt mit einer großen Ausstellung auf den Grund gehen. Beethoven, Weltbürger, Musik in der Bundeskunsthalle. Anja Reinhardt war für sie dort.
Beethoven, so war kürzlich zu lesen, sei mehr als... Beethoven ist ganz sicher weniger als ein Mythos. Beethoven ist in Bonn ohnehin schon überall. Fahnen wehen, Plakate kündigen an und selbst Torten werden nach dem Komponisten benannt. Auf die Frage, warum denn eine Torte nach Beethoven benannt wird, kommt die Antwort, sie sei eben schwer. So viel zu Mythen. Wie kann man sich Beethoven überhaupt jenseits dessen nähern?
Das ist eine schwierige Frage.
Julia Ronge, eine der Kuratorinnen der Ausstellung in der Bundeskunsthalle über Beethoven und die Mythen.
Es kommen auch immer wieder neue, die man noch nicht kannte. Und dann versucht man einfach, so gut es geht, mit Dokumenten den Leuten zu beweisen, dass manches einen wahren Kern hat, aber auch anders gesehen werden kann. Und anderes komplett Falsches.
In der Ausstellung wird Beethoven vor allem in seine Zeit eingebettet. Bonn am Ende des 18. Jahrhunderts, seine Universität und der Kurfürst stehen für eine durchaus aufklärerische Atmosphäre. Bonn ist der Nährboden für das, was später in Wien Beethovens Berühmtheit zementiert. Ab 1792 bis zu seinem Tod lebt er dort. Wien ist freizügig und elitär zugleich und vor allem eine Musikhauptstadt. Ein Mythos, den die Ausstellung untersucht, ist die Widmung zur dritten Sinfonie, der Eroica. Ist sie Napoleon gewidmet oder doch nicht?
Man kann auf der einzigen handschriftlichen Quelle, die überliefert ist, tatsächlich erkennen, dass an dem Titel rumgemacht worden ist, solange bis ein Loch entstand. Wir haben die Quelle hier liegen. Aber wenn man genau auf das Titelblatt schaut, sieht man, dass Beethoven unten drunter mit Bleistift geschrieben hat, geschrieben auf Bonaparte. Das heißt, er hat diese Korrektur, die ein Loch verursacht hat, restituiert.
Ausbrüche, auch das zeigt die Schau, hatte Beethoven einige. Davon zeugen ungeduldige Unter- oder Durchstreichungen auf Partituren oder in Briefen. Die Ungeduld mag auch eine Folge der langsam eintretenden Taubheit und der langen Krankheitsgeschichte sein, die mittels Fläschchen und Medizinkunde ebenfalls beleuchtet wird. Beethovens reizbarer Charakter war vielleicht aber auch eine Folge der sozialen Undurchlässigkeit, obwohl sich der Feudalismus in der Auflösung befand und das Bürgertum sich selbstbewusst behauptete. Beethoven war auch so ein Bürger. Er bewunderte Goethes Egmont und Schillers Don Carlos und Napoleons Code Civil. Napoleons Kriege allerdings beendeten die Liebe des Komponisten zu Bonaparte. Als der Wiener Kongress Europa neu ordnet, gehen knapp 25 Jahre Krieg zu Ende. 25 Radierungen aus dem packenden Zyklus »Die Schrecken des Krieges« von Francisco de Goya zeigen, was für Beethoven Gegenwart war.
Wien war zweimal besetzt zur Beethoven-Zeit. Napoleons Truppen haben Unmengen von versehrten Männern produziert, die dann mit amputierten Gliedmaßen zurückkamen. Und es gibt Briefe, in denen er schreibt, nichts als Trommeln, Kanonen, Elend überall. Also das ist nichts, was weit weg war von ihm.
Krieg, Freiheit, Gleichheit, das sind auch Themen in seiner Musik. Beethoven, das macht die Ausstellung sehr klar, hat seine Legende schon zu Lebzeiten mitgestaltet. Vor allem aber ist er ein Produkt der Nationalismen des 19. Jahrhunderts. Heute wiederum steht seine Musik als Gegenentwurf dazu. Eine Dekonstruktion des Mythos findet allerdings kaum statt. Handschriften und Dokumente liefern sehr viel Aura, aber welche Erkenntnis über das Faktische hinaus? Zum Ende des Rundgangs wird es dann noch einmal monumental. Mit Nachbildungen von Gustav Klimts Beethoven-Fries und Max Klingers Beethoven-Denkmal. Ludwig bleibt auch 249 Jahre nach seiner Geburt Projektionsfläche.
Anja Reinhardt berichtete über die Ausstellung Beethoven Weltbürgermusik in der Bundeskunsthalle in Bonn. Die Weltklimakonferenz ist in ihrer Endphase angekommen. In Madrid wird hart und zäh gerungen um die richtigen Forderungen und Formulierungen, die die Welt dem Ziel näher bringen sollen, Erderhitzung und Klimakrise wenigstens zu verlangsamen. Schneller als in Madrid ist es diese Woche in Brüssel gegangen. Da wurde extrem ambitioniert vorgeprescht in Sachen Klimaschutz. Die EU will Europa bis 2050 klimaneutral machen mit dem sogenannten European Green Deal von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Jochen Hörisch ist weder Meteorologe noch Klimaforscher, aber als Literatur- und Medienwissenschaftler kennt er sich mit Sprache aus. Und Herr Hörisch, Green Deal, das ist auf jeden Fall schon mal ein great word, oder?
Ja, es klingt einfach gut. Wir haben zwei helle Vokale, I, Green Deal, und haben natürlich gleich eine ganze Reihe von Assoziationen dabei. Das Eigentümliche ist, dass Grün ist immer gut, das wissen wir nicht erst seit Greta Thunberg. Deal aber ist eigentümlich schlecht besetzt. Deal, das ist sozusagen Trump-Speech. Und auch der Schönklang Green Deal, I, kann eigentlich diese seltsame Spannung nicht mehr ganz lösen.
Naja, aber was den Begriff ja schon optimistisch griffig macht, ist doch auch der Verweis auf den New Deal von Präsident Roosevelt. Also jetzt mal nicht Trump, sondern ein ganz anderer Präsident, oder?
Also, liebe Frau Hondl, jetzt mache ich Ihnen ein Kompliment. Ich will unseren Hörern, Hörerinnen nicht zu nahe treten, aber das gehört ja heute dann wirklich schon zum historischen, nicht Basiswissen, sondern Spezialwissen, wenn man weiß, dass da in den 30er Jahren New Deal eben in den USA geherrscht hat. Aber das Problem war ja ähnlich damals, was ist die Sprache, die die Wirtschaft versteht? Wie kann man mit Wirtschaft sprachlich so umgehen, zeichenmäßig so umgehen, dass sie, das war Roosevelts Problem beim New Deal, anspringt und produktiver wird? Und heute ist das große Problem, wie kann man die Wirtschaft ökologisch sensibilisieren machen? Was ist die Sprache, die die Wirtschaft versteht, um umweltkompatibel zu sein? Und ich denke, vor dieser großen Herausforderung stehen wir. Und dann kann man eben entweder wie Greta Thunberg, Respekt, ich gehöre nicht zu denen, die da Hohn und Spott drüber ausgießen wollen, das machen mit einer sehr stark moralisierenden Sprache, how dare you, oder eben auf eine funktionale Art und Weise, wie Ursula von der Leyen das jetzt als EU-Präsidentin gemacht hat. Aber das Problem ist dasselbe. Also wie kriegen wir die Wirtschaft dazu, ökologisch sensibel zu sein. Und das Grundproblem ist ja, dass die Wirtschaft schlechterdings nicht eine Sprache versteht, die da lautet, Leute, beutet nicht aus oder bitte, liebe Wirtschaft, nimm doch Rücksicht auf die Umwelt. Die Sprache, die die Wirtschaft versteht, das sind Preise. Das sind hohe Preise etwa für Verschmutzungsrechte. Und wenn man Verschmutzungsrechte börsenähnlich international handelt, dann kann die Wirtschaft darauf reagieren. Insofern ist das Wort Deal zwar durch Trump und andere abgewertet und hat einen negativen Beigeschmack, aber es ist funktional gesehen, denke ich, die angemessene Begrifflichkeit. Also das ist dann eben angemessen Umgang mit dem alten Problem, dass die Wirtschaft hat Knappheit, nicht die hohen ökologischen Werte, reine Luft und dergleichen mehr, die sind eben knapp geworden. Und wie kann man diese spezifische Umweltknappheit, wie kann man die bepreisen?
Okay, dealen mit der Umwelt. Die Sprache, könnte man ja auch meinen, ist schon weiter als die Politik. Also wenn wir da in der Sprache haben wir sie, die Pflugscham, wir haben den Green Deal. Aber naja, was jeder oder jede Einzelne letztlich tatsächlich tut, ist eben die Frage, kann denn Herr Hörisch Rhetorik, können solche Begriffe denn auch Fakten schaffen, also wirkungsvolle Klimaschutzpolitik nach sich ziehen? Oder ist das Reden von Green Deal oder Flugscham auch irgendwie ein Mittel der Selbstberuhigung?
Ja, das ist natürlich die große Gefahr, die Sie da ansprechen. Man gibt sich dann betroffen. Ich kann das Wort nicht mehr hören. Wir haben eine Betroffenheitsinflation, die schwer zu überbieten ist. Das große Problem des Geldes ist ja seine vertrackte Kälte und Indifferenz. Ich kann mit Geld einen Baum pflanzen, ich kann aber auch Drogen oder Waffen kaufen. Und diese entsetzliche, aber zugleich eben auch sehr produktive Indifferenz des Geldes, die Kälte, der Zynismus des Geldes, das ist das ganz große Problem, vor dem wir stehen. Und da kann man literarisch werden und mit Homer schon sagen, also bald 3000 Jahre her, der Speer nur heilt die Wunde, der sie schlug. Also der Speer des Geldes und die unglaublichen Wunden, die Geld zufügt, können zugleich sehr produktive Wunden sein. Kann es gelingen, die Verheerungen, die Ökonomie ökologisch freisetzt, mit ökonomischen Mitteln wieder rückgängig zu machen? Also ein Motiv, das man von Homer bis Wagner und darüber hinaus eigentlich belegen kann. Und ich glaube, dass das der tiefe Sinn ist, der Formulierung von Green Deal. Man bringt ein zynisches Wort, Deal, mit einem emotionalen Wort zusammen und guckt, können die beiden miteinander.
Vom European Green Deal zu Homer und zurück. Vielen Dank, das war der Literatur- und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch über die vielfältigen Zusammenhänge von Sprache und Klimaschutz. Das Interview haben wir übrigens vor der Sendung schon aufgenommen. Live zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Burkhard Birke. Er ist gerade zurück aus Havanna vom 41. Internationalen Festival des neuen lateinamerikanischen Kinos. Schönen guten Abend, Herr Birke.
Schönen guten Abend.
Lateinamerika, fast der ganze Kontinent, ist ja seit Wochen in Aufruhr. Proteste überall, fast überall, in Ecuador, Bolivien, Chile, Kolumbien, Venezuela. Ist von dieser Aufruhrstimmung beim Filmfestival in Havanna eigentlich was zu spüren? Wie ist Ihr Eindruck gewesen?
Absolut. Dieses 41. Festival war ja überschrieben Ojos que ven, also Augen, die sehen. Und diese Augen sahen zum Beispiel ein Dokumentarfilm von zwei argentinischen Regisseuren, der genau das Thema der ganzen sozialen Revolten und Unruhen überall in Lateinamerika aufgegriffen haben. Aber sie sahen auch, um mit den Worten von Ivan Giraud, also dem Präsidenten des Filmfestivals, zu sprechen, Werke, die sich mit Themen, dem Leben und den Herausforderungen etwa der Ureinwohner in Lateinamerika befasst haben, mit dem historischen Gedächtnis des Kontinents, den Forderungen nach den Rechten der Frau, den gewaltigen Kämpfen in dem Bereich Kultur und Gesellschaft. Und natürlich stand dieses Festival auch ganz im Zeichen des 60. Jahrestages des ICAIC, des legendären kubanischen Filminstituts und der kubanischen Revolution, die ja auch vor Jahreswende 60. Geburtstag feierte.
Das klingt hochoffiziell. Aber zum ersten Mal gab es in Havanna ja neben diesem traditionellen, offiziellen Festival auch noch ein zweites, ein Alternativfestival. Was war da dort zu sehen, zu erleben?
In der Tat, das war sogar sehr konspirativ, weil dieses Festival wurde veranstaltet unter dem Dach von INSTA. INSTA, das ist das Instituto de Activismo Hannah Arendt von der Künstlerin Tanja Bruguera, die auch übrigens schon mal auf der Documenta präsent war, als kubanische Artistin. Und sie will mit diesem INSTA einen Freiraum für Künstler in Kuba schaffen. Und seit einigen Monaten hatte sie dann auch die Idee, die Filmschaffenden stärker einzubeziehen. Und Lynn Krios, eine Schauspielerin, die wegen ihrer, ja, sagen wir, Offenheit und Ehrlichkeit, mit der sie eben auch ihr Land kritisiert, eigentlich nicht mehr offiziell auftreten darf, zumindest nicht in kubanischen Filmen, die von der Regierung mitfinanziert werden, die hat sie als Organisatorin engagiert. Und hören wir mal genau, was Lynn Krios sagt zur Entstehung dieses Festivals.
La idea del festival surgió de una manera fortuita, espontánea.
Die Idee zu diesem Festival kam spontan. Wir wollten die Regisseurin Ishta Yassin als Ehrengast. Das Programm ist etwas ungewöhnlich entstanden, meist durch persönliche Kontakte zu Leuten, mit denen ich in den letzten Jahren zusammengearbeitet habe oder die ich kennengelernt habe. Viel Mund-zu-Mund-Propaganda war dabei. Denn wir können ja keine formelle Ausschreibung machen. Wir müssen Strategien entwickeln und so haben wir Informationen über Filme ausgetauscht, die in Frage kommen könnten. Und so sind wir auf 23 Filme von 22 Regisseuren aus 7 Ländern gekommen, darunter auch Kuba.
Y de 7 países, incluido Cuba.
Sagte Lynn Krios. Und interessant war, ich habe zumindest einen dieser Filme sehen können, so ganz konspirativ in einem Hinterzimmer im Zentrum von Havanna. Und der war von Miguel Coyola. Und der hat 8 Jahre lang verbotenerweise überall in Havanna gefilmt und eine Fiktion gemacht über den von Fidel Castro in Auftrag gegebenen, genetisch modifizierten, idealen Sozialisten. Und das Experiment wird ein bisschen komisch, weil nämlich diese genetisch modifizierten Menschen zu Terroristen werden. Also eine unglaublich toll gedrehte Geschichte, die mich fast mehr beeindruckt hat als die Filme, die ich im Rahmen des offiziellen Festivals sehen durfte.
Ja, das klingt in der Tat interessant. Wie ist denn, um zum Ernst der Lage in Kuba zurückzukommen, wie ist denn überhaupt generell im Moment die Situation von Künstlerinnen und Künstlern in Kuba? Also wie frei können die sich bewegen?
Man muss sagen, dass durch die stärkere Verbreitung und Möglichkeiten, die das Internet bietet, zumindest unter gewissen Leuten ein bisschen mehr Mut herrscht und alle, die nicht im Staatsdienst stehen, reden offener mit einem. Aber natürlich sind diese Künstler immer noch bedroht. Es gehörte schon viel Mut dazu, für Lin und auch für den Regisseur Miguel Coyola mit mir zu sprechen und offen. Aber sie haben ehrlich gesagt, wir wollen, dass unsere Namen genannt werden. Das Ganze läuft ja unter dem Institut Insta, der Künstlerin Tanja Bruguera, die sich vor allen Dingen auch mit Hannah Arendt befasst. Und zur Frage der Bedrohung sagte Tanja Bruguera:
Wir werden ständig bedroht, denn leider wird in totalitären Regimen und unter Regierungen, die Angst vor ihren Bürgern haben, alles als Bedrohung wahrgenommen. Selbst die beste Idee und die besten Absichten.
Hasta la mejor de las ideas y la mejor de las intenciones son vistas como amenazas.
Aber ungeachtet dieser Bedrohungen wollen Tanja und ihre Mitstreiter weitermachen und das ganze Projekt sogar noch ausbauen auf Galerien, auf ein Archiv, auf Bibliotheken und wollen eben öffentlich präsent bleiben.
Vielen Dank. Burkhard Birke war das mit Eindrücken vom Internationalen Filmfestival in Havanna, das dieses Jahr zum ersten Mal von einem alternativen Festival begleitet wird. Dankeschön, Herr Birke. Sie hören den Deutschlandfunk Kultur heute, 17.46 Uhr ist es jetzt. Der ungarische Dirigent und Komponist Peter Ötvös bringt gern aktuelle Themen auf die Opernbühnen. In Angels in America ging es zum Beispiel um AIDS. Und 2014, also schon bevor das Thema Migration in Europa alles beherrschte, beschäftigte Ötvös in seiner Oper Der goldene Drache das Schicksal von Geflüchteten und Migranten in Europa. Jetzt hat die Semperoper Dresden Ötvös goldenen Drachen auf ihrer Studiobühne Semper 2 neu herausgebracht, in der Regie von Barbara Horakova-Jolie und mit Petra Popelka als Dirigent. Elisabeth Richter berichtet für uns.
Zähne sind sicher die symbolbeladensten Körperteile überhaupt. Mit ihnen hat man den richtigen Biss, kann sich durch oder die Zähne ausbeißen, auf dem Zahnfleisch gehen. Man kann auch Zähne zeigen, etwas zähneknirschend hinnehmen, jemandem auf den Zahn fühlen oder heulen und Zähne klappern. Oder den Zahn ziehen. Letzteres passiert einem kleinen, irgendwo in Europa illegal in einem Thai-, China- oder Vietnam-Restaurant arbeitenden Chinesen. Dem Kleinen, wie er in Peter Ötvös Musiktheater Der goldene Drache nach dem gleichnamigen Sozialdrama von Roland Schimmelpfennig schlicht heißt, fehlen Geld und Papiere, er kann nicht zum Arzt gehen. Seine 4 Restaurantkollegen reißen ihm den Zahn mit einer Rohrzange heraus. Er landet im Wok und von dort in der Suppe eines Stewardess, die ihn irgendwann in den Fluss spuckt. Der kleine Chinese verblutet, wird im Fluss entsorgt und tritt eine wundersame Reise durch die Meere heim nach China an. Eingewoben ist unter anderem die Fabel von Ameise und Grille. Die Ameise hat für den Winter vorgesorgt, verweigert der bettelnden Grille Hilfe und schickt sie stattdessen auf den Strich, wo sie von einem Freier vergewaltigt wird. Arbeitete und arbeitete. Migrantenschicksale, Zuhälterei, Illegalität, ausgeliefert sein, Hoffnungslosigkeit. Ötvös Musiktheater ist beladen mit Aktualität. Da tut es gut, dass Regisseurin Barbora Horakova-Jolie und Bühnenbildnerin Annemarie Buller dieses Sozialdrama ganz im Surrealen ansiedeln. An ostasiatisches Flair erinnern höchstens ein paar Schriftzeichen oder zuweilen der imitierte fernöstliche Klang in Ötvös Musik. Das Restaurant Der Goldene Drache ist nur ein schlichter mehrstöckiger Gerüstturm. Auf vielleicht 2x2 Metern sind die illegalen Arbeiter in der Küche eingepfercht. Rechts und links stehen auf der kleinen Studiobühne Semper 2 große mit Papier bespannte Rahmen, auf die per Handkamera manchmal das Geschehen gezoomt wird. Später fungieren die am Rand rot leuchtenden Rahmen als Bordell. Auch auf der breiten Bühnenrückwand wird mit Videos gearbeitet. Röntgenaufnahmen von Zähnen und Ameisen, die in den Zahnlücken herumkrabbeln, unterstreichen das bizarr Groteske. Der kleine Chinese singt am Schluss die einzige wirkliche Opernarie. Maria Taniguchi leiht ihm ihren schönen und elegant geführten Sopran. Zuvor spielt sie das Leiden mit eindrücklicher schauspielerischer Präsenz. Die anderen vier Sänger, der nur insgesamt 5 Partien, schlüpfen virtuos in die unterschiedlichsten, vorwiegend deklamatorisch angelegten 17 Rollen. Nicht jeden raschen Szenenwechsel versteht man, doch die sich mehr und mehr von der Groteske zur Tragödie entwickelt, die Handlung setzt zusammen mit Ötvös emotional verstärkender Musik auf Betroffenheit. Das Lachen bleibt einem gewissermaßen im Halse stecken. Peter Ötvös komplex verschachtelte, atemlose, motorische Rhythmik, die scharf konturierten Klänge, profilierte Dirigent Petr Popelka exzellent und musikalisch frisch mit den ungeheuer präzis agierenden Musikern der Sächsischen Staatskapelle. Die technisch anspruchsvollen Gesangspartien waren mit der Mezzosopranistin Karina Repova, den beiden Tenören Beomijin Kim und Jürgen Müller sowie dem Bariton Dogukan Kuran hochklassig besetzt. Kurzweiliger, spannender und auch berührender lässt sich zeitgenössisches Musiktheater kaum umsetzen.
Der Goldene Drache von Peter Ötvös an der Semperoper. Elisabeth Richter war für Kultur heute in Dresden. Und auch am Mülheimer Theater an der Ruhr stand gestern Abend das Schicksal von Geflüchteten und Migranten im Mittelpunkt des Bühnengeschehens. Regie-Altmeister Roberto Giuli, der Leiter des Theaters an der Ruhr, spürte in einem halb dokumentarischen, halb fiktiven Abend einigen dieser Schicksale nach. Boat Memory, das Zeugnis, heißt das Stück, das unter anderem auf dem Buch Gestrandet des marokkanischen Schriftstellers Youssouf Amin El Alami basiert. Dorothea Markus war für sie dabei.
Die Bühne ist ein Bootsgerippe auf einer Wasserfläche. Ausgeweidet, gestrandet, zerstört. Nach und nach kommen die Darsteller als Wissenschaftler in Sezierschürzen und Langhaarperücken herein und schweigen minutenlang, voller Ehrfurcht und Schrecken, als handle es sich hier um eine Crime Scene, den Ort eines Verbrechens. Inspiration für den Theaterabend war eine Forensikerin in Mailand. Sie untersucht die Leichen von angeschwemmten Bootsflüchtlingen und will den ertrunkenen Menschen so ihre Würde zurückgeben. Auch auf der Bühne beginnen die Schauspieler still und konzentriert ihre Arbeit als Forensiker, klopfen, untersuchen, fischen Gegenstände aus dem Wasser, sezieren akribisch, halten Dinge hoch. Schuhsohlen, ein Kinderhöschen, mal klingelt ein Geisterhandy. Und sprechen dabei Textpassagen des marokkanischen Schriftstellers Youssouf Amin El Alami oder auch eigene Texte.
Ist dieses Meer mein Taufbecken? Kopfunter werde ich zum Europäer gemacht. Wir tragen Westen in krassem Orange, Life-Jackets zur Live-Show. Wir spucken, die Zähne klappern. Nein, sie fallen aus. Alle stieren in die Tiefe. Diese verdammte Schönheit der Unterwasserwelt nimmt uns ganz gefangen.
Es ist ein stilles Requiem, eine Art Grabgesang. Dazu leuchten die Seziertische, glitzert das Wasser im Bühnenbild von Elisabeth Strauß. Manchmal gibt es da Ausflüge ins zu Pathetische, etwa wenn Simone Thoma raumgreifend das Gleichgewicht zu halten versucht oder Petra van der Beek die Geschichte eines kleinen ertrunkenen Jungen zu stark betont. Doch je zurückgenommener die Schauspieler agieren, je mehr Ruhe auf der Bühne entsteht, desto mehr ziehen sie den Zuschauer mit hinein in die Bestürzung darüber, dass es kein Entrinnen zu geben scheint vor dem Entsetzen, dass Menschen sterben, einfach weil sie ein besseres Leben wollen. Es kulminiert, als ein Text verlesen wird, der eingenäht im Hemd eines ertrunkenen 15-Jährigen gefunden wurde, bald in einer Toncollage verfremdet. Ein Schulzeugnis. Ein bestürzendes Symbol von Hoffnung und ihrem brutalen Scheitern. Soweit könnte es einer jener Opferabende sein, die seit der großen Flüchtlingskrise 2015 massenweise auf deutsche Bühnen kamen, die Mitleid evozieren und den Zuschauer dann wieder ruhig, aber ohne Lösung nach Hause gehen lassen. Regisseur Roberto Ciulli macht etwas anderes daraus, eine Art gemeinschaftliche Trauermeditation. Immer wieder geht das Licht aus, immer wieder fordern lange Phasen von Stille den Zuschauer zur eigenen Einkehr auf. Und dann folgt der zweite Teil. Ciulli selbst kommt auf die Bühne, stellt sich hinter ein Rednerpult und spricht einen Text aus Adolf Hitlers Mein Kampf. Das Wort Juden ist durch Afrikaner ersetzt. Ciulli trägt dabei eine Kappe mit Hasenohren, anders könnte er den sich in Blut und Boden Rassismus immer weiter steigernden Text wohl kaum selbst sprechen. Immer wieder legt er die Kappe ab und greift sich gequält an den Kopf. Und schreitet schließlich zu Goreckis dritter Sinfonie einmal über die Bühne. Ciulli, der Altmeister von 85 Jahren, der sein Leben lang gegen rechtes Gedankengut kämpfte, ein ergreifendes Bild von Vergänglichkeit und Vergeblichkeit. Der Abend schließt mit einem Gedicht des südafrikanischen Dichters Zakis Mda. Es ist passend ein Nachruf, gesprochen in völliger Dunkelheit.
Bete, meine Liebe, lass dich Scheißkerle ihr Halleluja singen. Lass sie tanzen, den bösen Tanz. Wir sind nicht mehr. Amen.
Ciullis Inszenierung geht über die Themen Flucht und Schuld hinaus. Bewusst ist er wohl undokumentarisch und verfremdet. Es ist vielmehr eine universelle Betrachtung über menschlichen Egoismus, die Barbarei des Stärkeren und die Unfähigkeit, die Dinge zum Besseren zu verändern. Und letztlich darüber, dass Kunst zumindest manchmal das Gegenteil beweist.
Boat Memory, das Zeugnis am Mülheimer Theater an der Ruhr. Dorothea Markus berichtete. Die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes, die wird jedes Jahr ein bisschen länger. Gestern erst haben wir hier in Kultur heute wieder Neuzugänge vermeldet. Aber es gibt auch Kulturereignisse, Institutionen, die den Titel verlieren. Anne Seidel mit den Kulturmeldungen.
Ja, der Straßenkarneval in der belgischen Stadt Aalst, der zählt künftig nicht mehr zum immateriellen Kulturerbe. Das hat das zuständige Gremium der UNESCO beschlossen. Und zwar, weil sich dieser Straßenkarneval immer wieder antisemitischer Bilder und Klischees bediene. Dieses Jahr zum Beispiel wurden große Figuren mit Hakennasen gezeigt, die auf Geldsäcken saßen. Die belgische Stadt war immer wieder für diese Art von Karnevalsdarstellungen kritisiert worden, etwa von der EU-Kommission und vom Simon-Wiesenthal-Zentrum. Und jetzt also kam auch die Kulturorganisation der Vereinten Nationen zum Schluss, dass die Veranstaltung unvereinbar sei mit ihren Grundwerten. Man verurteile jede Form von Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit, teilte die UNESCO mit. Der Jüdische Weltkongress begrüßte die Entscheidung. Im 21. Jahrhundert gebe es keinen Platz für diese Art hasserfüllter Symbolik, so Präsident Ronald Lauder. Zwei Schauspieler sind gestorben. Beide spielten unter anderem in Filmen und Serien, in denen es um Verbrechen, um Mord und um Totschlag geht. Der deutsche Schauspieler Gerd Baltus begann in den 50er Jahren am Theater, spielte zeitweise in den Ensembles des Hamburger Schauspielhauses und der Münchner Kammerspiele, kehrte dann aber dem Theater den Rücken und arbeitete für Film und Fernsehen. Für seine Rolle in der Thomas-Mann-Verfilmung Welsungenblut bekam Baltus in den 60er Jahren den Deutschen Filmpreis, der damals noch Bundesfilmpreis hieß. Er war im Tatort zu sehen, außerdem in den Krimiserien Der Alte und Derrick und immer wieder auch in Komödien, was schauspielerisch gesehen für ihn allerdings keinen allzu großen Unterschied machte.
Ich mag ja überhaupt nicht, wenn Komik einfach nur komisch sein will. Also ich denke, wenn ich sowas spiele, überhaupt nicht daran, dass das komisch ist. Ich spiele das einfach und das finde ich spannend.
Der Schauspieler Gerd Baltus. Er starb gestern im Alter von 87 Jahren in Hamburg. Und mit 86 Jahren gestorben ist der US-amerikanische Schauspieler Danny Aiello, der unter anderem im zweiten Teil des Mafia-Films Der Pate zu sehen war, außerdem auch in Filmen von Woody Allen, von Spike Lee und von Sergio Leone.
Dankeschön. Anne Seidel war das mit den Kulturnachrichten und das war auch schon Kultur heute. Mit Katrin Hondl am Mikrofon, danke fürs Zuhören und vorauseilend auch fürs Weiterhören. Gleich kommen die Informationen am Abend. Unter anderem geht es dann um das Ringen um den Abschlusstext bei der Weltklimakonferenz in Madrid. Musik.